Wo wir gerade bei super peinlichen Geschichten sind, ein Katamaran, also eine dieser schnellen, zwei rumpfigen Pfannboote, lag auch vorm Strand, darauf ganz offenkundig englisch sprechende Menschen, die schon ordentlich einen getrunken hatten. Bier in der Sonne knallt ja besonders. Und da wurde relativ mäßige Musik gespielt, da wurde relativ behäbig getanzt und weil man auch keine Lust hatte zu singen, wurde im Wesentlichen gegrölt. Es hatte was leicht Hooliganeskes, aber die Menschen waren alles andere als arm oder prollig, sondern reich genug, um sich von den Einheimischen tatsächlich von diesem Katamaran an Land tragen zu lassen, damit ihre edlen Puschen nicht nass wurden. An Land sind sie dann gleich in die nächste Kneipe und haben weiter gesoffen und gegrölt und ich habe mich ein klein bisschen geschämt. Ja, das muss sie wohl sein, diese Zweiklassengesellschaft. Die einen sind kreativ, sind lustig, sind cool gekleidet, musikalisch, überwiegend nüchtern, sportlich und haben eine perfekte CO2-Bilanz. Die anderen, ja, die sind übergewichtig, die sind träge, häufig arrogant, besoffen und haben der ersten Gruppe nur eines voraus, dass sie das unverschämte Glück haben, am richtigen Ende der Welt geboren worden zu sein.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht.
Ja, stopp, 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 da muss ich so langsam mal rein, weil es ist nämlich weder Mutmach-Mittwoch, noch ist es ein Expertenmittwoch, weil, so, ich mache das hier mal ein bisschen leiser, wir hören gerade Sansibar Tarap. Das ist eine Musikrichtung und damit habe ich auch schon verraten, wo ich bin. Richtig, nicht in der Sansibar mit Maschi und Gucci, sondern auf Sansibar, der legendären, sagenumwobenen Insel. Sansibar Tarap, das hört man hier an vielen Ecken und Enden. Ein paar Häuser weiter ist auch eine Musikakademie und wir hören hier Moyo Unalia Macho. Und jetzt mache ich es mal aus. Ja, ihr Lieben, ich bin auf Sansibar und zwar nicht im Urlaub, sondern ich versuche hier zu arbeiten. Das hat eine Geschichte, das hatte ich schon 2018 vor mit meinem Freund Thorsten. Wir waren uns einig, dass wir den Winter nicht in Europa verbringen würden. Das ist uns zu kalt, sondern dass wir im letzten Lebensdrittel irgendein Modell finden wollen, wie wir zumindest Teile des ja doch sehr langen Winters so zwischen November und März irgendwo dort verbringen würden wollen, wo es erstens warm ist, wo es zweitens angenehm ist, wo drittens das Internet funktioniert. Ja, und dann kamen zwei Sachen dazwischen. Erstens die Pandemie und zweitens der Tod von Thorsten, mein bester Freund. Und wenn du uns hörst, lieber Thorsten, du siehst, ich setze unseren Plan diesmal alleine um und mal gucken, was dabei rauskommt. Warum Sansibar? Das hat eine ganz einfache Erklärung. Das ist nämlich Zufall. Ein lieber Freund, Michael Hahnches, hat hier ein Haus auf Sansibar. Warum hat er das? Weil er hier auch gleichzeitig zwei Geschäfte, zwei Unternehmungen auf die Beine gestellt hat, unter anderem einen Gewürzhandel. Das ist nicht weiter ungewöhnlich in dieser Gegend, weil Sansibar ist bekannt als Gewürzinsel. Insbesondere Nelken waren hier über Jahrhunderte wie das schwarze Gold. Es gibt aber auch Pfeffer, Vanille, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Michael ist der Erste hier auf der Insel, der Gewürze in Bioqualität anbietet, zertifiziert natürlich, um sie dann zu etwas besseren Preisen in deutschen oder europäischen Bioläden zu verkaufen. Das hat einen doppelten Vorteil. Erstens können sich die Bauern hier spezialisieren auf etwas hochwertigere Waren und verdienen damit zweitens etwas mehr Geld. Michael kümmert sich natürlich auch darum, dass die Bauern lernen, wie das überhaupt geht mit diesem ganzen Bio. Das ist gar nicht so schwer, weil Dünger viel zu teuer sind, nur mal zum Beispiel, und deswegen von Natur aus relativ wenig Chemie auf den Feldern ist. Shoutout, wie die jungen Leute sagen, an dieser Stelle für den lieben Michael, weil er erstens mich hier wohnen lässt ein paar Wochen und zweitens, weil er auch noch eine Brauerei hier gegründet hat, die natürlich Sansibier brauen nach dem deutschen Reinheitsgebot. gleiche Idee dahinter, Qualität rauf, Preis ein bisschen rauf, mehr Geld für die Menschen, die hier leben. Das ist genau das, was Michael ausmacht und was ich sehr in ihm schätze. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber er will bei allem, was er macht, will er teilen. Nicht nur sein Haus, sondern auch bei jedem Unternehmen, was er startet, überlegt er immer so, was bleibt im Land, was nützt den Leuten, also wie kann man Geld, wie kann man Investitionen menschenwürdig und fördernd einsetzen. Finde ich großartig. Michael ist Kreativer, Michael ist Kunstliebhaber, führt ein sehr selbstbestimmtes Leben, erteilt kurz ein guter Mann. Ja, und was mache ich hier überhaupt? Ich arbeite. Das Schöne an meinem Beruf ist, schreiben kann man überall, wenn das Internet einigermaßen funktioniert. Großartig. Derzeit schreibe ich an einem Krimi zusammen mit dem lieben Michael Maisheit. 20 Jahre lang hat er für die Lindenstraße gearbeitet, zum Schluss als Chef. Schreiber. Michael ist ein begnadeter Plotter. Ich wusste bis vor wenigen Monaten nicht mal, dass es diesen Beruf gibt. Plotten, das bedeutet, jemand entwickelt die Handlung. Und das ist natürlich wahnsinnig anspruchsvoll, weil man muss so richtig lange vorausdenken, wie entwickeln sich Figuren, wo sind die Turning Points, die Plot Points. Ich als Journalist kann das überhaupt nicht. Ich kann immer nur eine Seite oder eine kurze Kolumne. Michael kann richtig so auf Strecke denken und da so lustige Twists einbauen. Er baut quasi die Geschichte und ich fülle sie dann mit schönen Worten aus. Ich glaube, das ist eine ziemlich fruchtbare Gemeinschaft, lieber Michael, wenn du das hörst. Einen schönen Gruß an dich. Ja, und wie ich das mit Thorsten schon 2018 geplant habe, ich will rauskriegen, klappt das überhaupt? Funktioniert das? Wie fühle ich mich? Bin ich einsam? Bin ich abgelenkt? Was macht die Disziplin? Setze ich mich tatsächlich jeden Tag hin oder lasse ich mich hier schon, was weiß ich, morgens um 9 am Strand volllaufen mit dem guten Sansibier? Woher kommen die Inspirationen? Ob das funktioniert? In ein paar Wochen kann ich euch mehr sagen. Also Sansibar. Ich habe drei Themen, die drei großen gehen, nämlich einmal die Geschichte, zweitens die Gesellschaft, drittens meine Gedanken. Kleiner Warnhinweis an dieser Stelle, hier referiert ein Rookie. Ich weiß relativ wenig von Afrika, ich weiß noch weniger von Sansibar. Es ist also vieles mit Vorsicht zu genießen, was ich zu erzählen. Es ist der allererste Eindruck. Es gibt so ein Motto hier auf der Insel, das lautet, nichts ist so, wie es scheint. Insofern bitte ich schon jetzt um Verzeihung, wenn ich dummes Zeug erzähle. Das ist keine böse Absicht. Also zur Geschichte. Sansibar war lange Zeit eine unabhängige Insel. Es war mal ein Sultanat. Es waren die Omanis hier. Es war der Aga Khan hier. Es waren viele Investoren hier, die im Wesentlichen Ruinen hinterließen. Das ist ganz interessant, wenn man hier durch Stone Town läuft, so heißt die Hauptstadt, dann sieht man einfach ganz viele Prachtbauten, ehemalige Prachtbauten, die relativ runtergekommen sind, weil sich einfach niemand drum kümmert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Pro-Kopf-Einkommen hier irgendwo etwa bei $1 am Tag liegt. Das verteilt sich natürlich auf sehr viele Arme, die deutlich weniger verdienen und ein paar wenige, die ein bisschen mehr verdienen. Aber grundsätzlich sieht man den Leuten an, sie sind froh, wenn sie ein paar anständige Schuhe an den Füßen haben. Und das hat mit Romantisieren von Armut hier überhaupt nichts zu tun. Die Leute kämpfen jeden Tag ums Leben und ich habe großen Respekt davor, mit wie viel guter Laune sie das alles bewältigen, obwohl die Lebensumstände auch trotz des guten Wetters nicht so ganz besonders gnädig sind. Ja, das Besondere an Sansibar, und auch da kann ich gleich mal wieder sagen, Mann, oh Mann, oh Mann, was ein weißer Fleck, ist der Sklavenhandel. Sansibar war eine Drehscheibe, hier wurden Sklaven von hier aus verschifft und da merke ich mal wieder, wie wenig Ahnung ich von diesem Thema habe. Ich habe das mal ein bisschen nachgelesen, es wurden so in der Größenordnung 12, 15 Millionen Menschen aus Afrika in viele Länder transportiert. In den USA waren 1860 so ungefähr 3,5 Millionen überwiegend afrikanische Menschen, die dort auf den Plantagen Baumwoll, Tabak und so weiter gearbeitet haben. Und ja, man darf das ruhig auch mal und auch noch etwas deutlicher sagen, der amerikanische Wohlstand, der weiße amerikanische Wohlstand ist auf dem Rücken vieler, vieler Millionen afrikanischer Menschen entstanden. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn es dort gerade in der schwarzen Community eine große Sensibilität gibt, was kulturelle Aneignung, was Diskriminierung, was irgendwelche kolonialen Angewohnheiten angeht. Sicherlich, manchmal wird wird da auch über das Ziel hinausgeschossen, aber ich finde, dieses Thema gehört mal aufgearbeitet und dieses Feiern von sich selbst und der eigenen großartigen Siedlergeschichte, das ist eben nur ein Teil der ganzen US-Story. Der andere Teil ist gnadenlose Ausbeutung. Selbst Brandenburg war im afrikanischen Sklavenhandel beteiligt. Das ging im 17. Jahrhundert los. Allerdings gehörte Brandenburg zu den wenigen Ländern, die es nicht hingekriegt haben. Sie haben zwar so ein paar Stützpunkte gegründet, unter anderem in der Karibik, hat aber nicht funktioniert und irgendwann dann wurde das Unternehmen für bankrott erklärt. Dänemark war im Sklavenhandel relativ groß. Natürlich England, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, Portugal, etwas weniger dann die anderen europäischen Länder. Aber man kann nicht sagen, dass das jetzt nur die einen oder die anderen waren. Sklavenhandel war ein großes Ding und das ging alle an. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, es war nicht nur der Kolonialherr aus Europa, der die Menschen hier quasi gestohlen hat, wie Vieh gehandelt hat. Zum Teil wurden die Sklaven nicht mal nach Menschen, nach Köpfen gezählt, sondern nach Gewicht oder so. Also in Tonnen wurden Sklaven verkauft und bezahlt. Das kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen. Eine interessante Figur, die hier auch in Sansibar gelebt hat, war Tipu Tip, Sohn eines omanischen Händlers. Der Oman ist gar nicht weit weg von hier, und einer Ostafrikanerin. Tipu Tip hatte viel Kontakte mit den Europäern. Er hat sich mit den europäischen Forschungsreisenden zum Beispiel gut verstanden, also David Livingston oder Hermann von Wismar, Wilhelm Junker, die hat er unterstützt bei ihren Forschungsreisen und wurde von den Europäern als ausgesprochen zuvorkommend, gebildet, freundlich und charismatisch bezeichnet. Er unterhielt gute Kontakte auch zu allen möglichen Diplomaten. Hier auf Sansibar waren auch die Deutschen akkreditiert mit einem Konsulat. Hier an einem Haus, gar nicht weit weg von hier, klebt noch so eine Plakette. Der Tipu Tip hatte allerdings auch eine dunkle Seite. Er betrieb dann doch relativ systematisch Piraterie mit seinen Leuten und auf der anderen Seite war er im Sklavenhandel aktiv. Er hat natürlich auch mit den Deutschen zusammengearbeitet, die Kolonie Deutsch-Ostafrika, gar nicht so weit weg, hier am Festland. Da hat er also die Deutschen mit ehemaligen Sklaven natürlich beliefert, die dafür den Schutz der deutschen Anlagen zuständig waren. Ihm wurde dann sogar eine Tätigkeit als Gouverneur angeboten, hat er aber abgelehnt. Was mir auch gar nicht so klar war, war der sogenannte Dreieckshandel. Das heißt, die Sklavenjäger sind von Europa losgefahren, haben dann an verschiedenen Küsten Halt gemacht, haben praktisch Waren eingekauft, weil in Europa hatte man ja auch nicht alles verfügbar. Es ging um Werkzeuge, es ging um Textilien, es ging natürlich auch um Alkohol, es ging um Waffen. Die wiederum wurden getauscht, dafür gab es Sklaven. Die Sklaven wurden woanders hin verbracht, insbesondere nach Nord- und Südamerika. Dort wurden die Sklaven wiederum gegen andere Güter getauscht, aber nicht immer, weil viele Sklavenschiffe auch gar nicht dafür gebaut waren, Güter zu transportieren. Wir reden hier in einer Größenordnung von 12 bis 15 Millionen Menschen und das sind nur die, die gezählt wurden. Man muss immer auch die mitberechnen, die ums Leben gekommen sind, und das waren, die Schätzungen gehen da sehr auseinander, keiner weiß es genau, aber mindestens nochmal genauso viel. Ja, so viel zur Geschichte. Lange, lange Zeit, ich sagte es schon, war Sansibar unabhängig, hat sich dann irgendwann zusammengetan mit dem Tanganyika. Das war das Land, was quasi an der Küste lag. Und aus Tanganyika und Sansibar wurde richtig Tansania. Bis heute haben die Sansibaris ein Sonderrecht. Das heißt, sie stellen automatisch immer den Vizeregierungschef, in diesem Fall war es die Vizeregierungschefin, und das ist inzwischen die richtige Regierungschefin, weil ihr Vorgänger, ein ziemlich schlimmer Finger und Covid-Leugner, dann an Covid selbst verstorben ist, und zum ersten Mal hat Sansibar also eine Staatschefin, stellt eine Staatschefin für ganz Tansania. Ob das wirklich eine gute Nachricht ist, bleibt abzuwarten. Es heißt, dass sie sich gerade dafür einsetzt, auf der Nachbarinsel Pemba, wo auch sehr viel Gewürze wachsen, auf dieser Nachbarinsel als quasi erste Amtshandlung einen Großflughafen durchzusetzen, damit dieses weitgehend unberührte Fleckchen Natur jetzt auch noch mit Touristenresource vorgestellt wird. Dazu später auch noch etwas mehr. Wir kommen zur Gesellschaft und da auch noch zu einer historischen Geschichte, die diesen unglaublich faszinierenden Vielvölkermix auf dieser Insel ausmacht. Und zwar ist das die Dhow-Story. Die Dhow ist ein spezielles Schiff, was insbesondere hier vor der Küste, aber auch in anderen Gegenden der Welt benutzt wird. Erkennt man daran, dass das Segel nicht wie bei uns so mit der Spitze nach oben steht, sondern dass die Längsseite des Segels, die Hypotenuse, also der lange Teil des Dreiecks, ist oben, ist an der Spitze des Mastes befestigt und hängt da mehr oder weniger waagerecht rum. Diese Dhow hat ein kleines Problem, sie kann nicht kreuzen, sie kann nicht gegen den Wind fahren. Und das bedeutete, dass diese Dhows in den letzten Jahrhunderten einfach nur mit dem Wind segeln konnten. Das heißt, wenn der Monsun in die eine Richtung blies, sind sie eben in diese Richtung gefahren und hier zum Beispiel in Sansibar gelandet. Da haben sie dann ein paar Monate ausgeharrt und haben gewartet, bis der Monsun dreht und sie wieder zurückfahren konnten. Führte natürlich dazu, dass sie hier an Land geblieben sind, haben sich ein bisschen umgetan, haben vielleicht ein bisschen gearbeitet, gefischt, getan, vielleicht auch mal eine Familie gegründet. Und wenn man sich überlegt, dass die so hier aus allen Gegenden kamen, dann hat sich hier in Sansibar jedes Jahr so eine Art Dhow-Festival getroffen. Dann sind sie wieder zurückgefahren und ja, da kann man, glaube ich, mit Fug von Entschleunigung reden. Vielleicht noch ein Wort zur Sprache. Kiswahili kennt man, König der Löwen, Hakuna Matata oder von der Fußball-WM in Südafrika, Jambo Jambo, Asante. Ich finde es eine ganz tolle, sehr kraftvolle Sprache und versuche zumindest mal so ein paar Begriffe aufzuschnappen. Ja, dieses kulturelle Gemisch, das findet man im Essen wieder, das findet man in der Musik wieder. Hier hört man wirklich alle Stilrichtungen, von Rap bis zu südamerikanischen, zu karibischen Klängen. Das führt zu einem unglaublich tollen Mix. Beim Essen ist es ganz genauso. Ich möchte Armut oder Elend überhaupt nicht romantisieren, aber es ist tatsächlich hier ein Schmelztiegel, der mich sehr fasziniert. Was mir sehr auffiel, ich habe hier in einer Woche, in der ich da bin, glaube ich, kein Kind schreien hören. Also ein Kleinkind, was ja normalerweise so brüllt, bis auf eines. Und das stammte von europäischen Touristen. Was man vielleicht auch noch wissen muss, Sansibar ist überwiegend muslimisch. Weit über 95% der Bevölkerung sind Muslime, allerdings in einem gemäßigten Stil. Ja, einige Frauen tragen ja ein Kopftuch, aber es scheint nicht besonders streng verfolgt zu werden, wenn man das nicht tut. Also überhaupt keine iranischen Verhältnisse. Die meisten Frauen laufen ohne rum. Andererseits, gerade abends im Straßenbild, sieht man doch sehr, sehr wenig Frauen. Da sind im Wesentlichen Jungs unterwegs und Männer. Ich fühle mich hier übrigens sehr, sehr sicher. Bin hier ein laufender Geldschrank, ob das mein Handy ist, ob das mein Portemonnaie ist, ob das der Schlüssel zu diesem Haus ist. Und dennoch habe ich nicht eine Sekunde bislang das Gefühl gehabt, irgendwie unsicher zu sein. Ja, was gibt es zur Gesellschaft noch zu sagen? Ich wohne dicht an den Sultansgräbern. Ja, wie gesagt, die Sultanate hier auf Sansibar waren nur eine Phase. Wie ganz häufig in Afrika hat man hier so drei Ebenen der Macht. Du hast auf der einen Seite die Religion, in diesem Fall der Islam. Du hast aber auch noch eine Stammeskultur, der sich die Menschen genauso zugehörig fühlen. Und das dritte Machtsystem oder Abhängigkeitsgeflecht ist natürlich die Politik. Und da lässt es mit der Demokratie noch ein bisschen auf sich warten. Wir kommen zu den Learnings, die ich hier in den wenigen Tagen mitgenommen habe. Das erste ist, glaube ich, das einfachste und offensichtlichste. Dort, wo ich zu Hause bin, das ist für mich der Mittelpunkt der Welt, in diesem Fall Berlin. Ja, da ramme ich sozusagen meine Fahne rein und alles andere ist irgendwie drumherum gelagert. In diesem Moment, wo ich in Stone Town bin, hat sich meine innere Weltkarte komplett verändert. Deutschland ist erstens ziemlich klein und zweitens ziemlich weit weg. Dafür habe ich diese interessante Situation, dass im Westen, also rechts von mir, ganz viel Afrika ist und links von mir ganz schön viel Wasser. Oben geht es Richtung, ja, Golfstaaten, Oman, sagte ich schon, das geschätzte Katar, auch der Jemen ist nicht weit, Bahrain und sowas. Dazwischen liegt noch Äthiopien und unter uns auch noch viel Wasser und dann der Rest von Afrika und natürlich Südafrika. Es ist total spannend, einfach mal die Welt aus dieser Perspektive zu sehen. Das kuriert so ein bisschen von diesem Germanozentrismus, den wir uns gelegentlich so ein bisschen hingeben. Zweiter Punkt, den ich auch ganz bemerkenswert finde in vielen Ländern des globalen Südens ist mir aufgefallen, dass es so eine mehr oder weniger schleichende oder offensive Verwestlichung, / Amerikanisierung gibt. Also Coca-Cola-Reklamen, Kellogg's, Marlboro, wir kennen alle die großen Namen, machen sich solche Länder zur Beute. Natürlich gibt es Coca-Cola hier auf Sansibar, aber ich habe den Eindruck, dass diese Produkte einfach zu teuer sind und vielleicht auch nicht gemocht werden und diese Amerikanisierung einer Kultur zum Glück hoffentlich noch lange auf sich warten lässt. Ich war hier einmal kurz in einem Supermarkt, der im Wesentlichen wohl für Westler gedacht ist. Da kostet so eine stinknormale Packung Kellogg's Cornflakes umgerechnet so um die $12. Sind wir auch gleich bei Preisen. Hier wird in Schilling gerechnet. Das sind so, da draußen ist aber was los. Das sind so frühe italienische Verhältnisse, als in Tausenden von Liren rechnete. 10.000 tansanische Schilling, das entspricht so mehr oder weniger $4, 4 Euro. Das heißt, 400 Euro, mit denen ist man hier Millionär. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen bizarr, aber wenn man weiß, dass die Menschen hier umgerechnet so 1 Euro, 1 Dollar im Durchschnitt am Tag verdienen, dann weiß man, dass das mit der Million und dem Millionär gar nicht so weit hergeholt ist. Zum Vergleich ganz kurz die Preise. Ich war heute Abend eine Pizza essen im Freddie Mercury Restaurant. Freddie Mercury, der schon seit einer Weile verstorbene Sänger der Band Queen, ist hier auf Tansania geboren. Man weiß nicht ganz genau, in welchem Haus. Deswegen gibt es halt mehrere Restaurants und Häuser, die alle Freddie für sich vereinnahmen. In dieser Freddie Mercury Pizzeria habe ich eine, ich würde mal sagen, normal große Pizza ohne viel Gedöns. Einfach nur Margarita mit Ananas gegessen. Die hat ungefähr 20.000 Schilling gekostet. Klingt dramatisch, waren 8 Euro. Das ist für europäische Verhältnisse relativ günstig. Das ist für hiesige Verhältnisse ein Vermögen. Bedeutet, eine Pizza kostet so viel wie ein Durchschnittswochenverdienst mehr oder weniger. Wenn man in Deutschland 3.000 Euro zugrunde legt, dann würde diese Pizza 750 Euro kosten. Also für normale Menschen hier relativ schwer erschwinglich. Welche Gedanken sind mir sonst noch durch den Kopf gegangen? Ich habe einen Riesenrespekt und große Freude vor der Sportlichkeit dieser Menschen. Wenn ich morgens hier meine paar Meter laufen gehe, unter anderem am Strand lang, dann sind die Jungs da zugange, barfuß im Sand, und was die mit dem Ball machen, das ist einfach sensationell. Und es geht hier nicht nur um Kunststücke, es geht um lange Pässe, es geht auch um technisch hochanspruchsvolle Geschichten. Die bauen ihre Hütchen auf, die spielen Trainings nach, die sie wahrscheinlich auf YouTube oder sonst irgendwo gesehen haben, mit einer Akribie, mit einer Lust. Es ist überhaupt kein Wunder, dass in ganz vielen Top-Mannschaften Europas überwiegend schwarze Fußballer spielen. Die haben es einfach so wahnsinnig drauf. Das Gleiche, alles, was mit Musik zu tun hat. Hier wird getanzt, hier wird gesungen, Musik ist allgegenwärtig. Und das war so eine Idee von mir. Ich glaube, das ist überhaupt kein guter Ansatz, ist zu sagen, so liebe Afrikaner, egal ob hier in Tansania oder sonst irgendwo, ihr müsst so werden wie wir Westler, sondern ganz im Gegenteil, die Kunst wird darin bestehen, einen eigenen afrikanischen Weg zu finden. Ja? Es macht überhaupt keinen Sinn, den Westen nachzuspielen, das wird den Menschen hier nicht gerecht, und ich würde mich total freuen, wenn wir so global gesehen einen Weg fänden, die Fähigkeiten, diese Bewegungsfreude, die würde uns Couch-Potatoes wahnsinnig gut tun. Auch diese Musikalität, diese Freude an Tanz und Bewegung und auch miteinander, überhaupt nicht aggressiv. Wenn wir die Afrikaner, wenn ich jetzt einfach mal so richtig schön stereotyp pauschal sein darf, sofort als Bewegungs-, Musik- und Kulturbeauftragte für diese Welt anstellen würden, das würde uns allen wirklich, wirklich viel Spaß machen. Große Freude habe ich auch, wenn ich morgens den Yogakurs der Muslimas am Strand sehe, die sich sich da in Hund und Rabe und Fuchs und wie sie alle heißen, Asanas verbiegen unter Anleitung einer Trainerin in ihren weiten Gewändern. Eine zweite Gruppe versucht im Wasser schwimmen zu lernen unter Anleitung einer Trainerin. Die haben so Schwimmbretter und so. Es ist nicht selbstverständlich, insbesondere für Frauen, dass man hier schwimmen kann. Und das macht großen Spaß. Als letztes oder vorletztes vielleicht noch, die Jungs haben hier riesengroße Freude von der Promenadenmauer direkt ins Wasser, ins afrikanische Meer, quasi in den Indischen Ozean zu springen. Und ich habe zwar noch nie kapiert, was ein Auerbach-Salto ist, aber die Jungs hier machen den ganz bestimmt. Und nicht nur den einfachen. Kleiner Tipp für Freaks: Sauti al-Busara, so heißt ein Musikfestival, was hier in der ersten Februarhälfte stattfindet. Sauti al-Busara, genau, in Sansibar. Und da kommen Tike Nyafa Koli von der Elfenbeinküste, da kam Damien Soul hier aus Tansania, da kommt San Ubuntu hier aus Sansibar, da kommt Max Bitota aus Kanada. Es ist also hier ein riesengroßes Musikprojekt über 3 Tage und ich finde es ein bisschen schade, dass ich dann noch nicht da wäre, hätte ich wahnsinnig gerne mitgekriegt. Ja, was ist mir sonst noch aufgefallen? Es war gestern Morgen, als ich eine etwas bizarre Szene erlebte. Da fuhr ein Fischerboot, ich würde mal sagen so 10, 12 Meter lang, kein Mast, kein gar nichts, kein Aufbau, einfach nur ein großer Außenborder dran, fuhr voraus zum Fischen und da standen 15, 20 stämmige Kerle, die in den nächsten Stunden da ihre Netze auswerfen würden, keinen Sonnenschutz, kein gar nichts und ich konnte nicht umhin, sofort ans Mittelmeer zu denken und ich hatte diese Assoziation, hey, das sind doch diese verwegenen Kerle und meistens sind es ja Kerle, die die Überfahrt nach Europa wagen und dort dann von Frontex im schlimmsten Fall zurück ins Meer geschmissen werden. Ich empfinde tatsächlich sowas für Dankbarkeit, dass sie uns das nicht übel nehmen. Also einfach mal Perspektivwechsel. Ja, da kommt jemand aus einem Land oder von einem Kontinent, Europa, und es ist überhaupt kein Geheimnis, dass dieser Kontinent diese Afrikaner nicht haben will, sondern ganz im Gegenteil sogar noch im Meer ersaufen lässt und dass es Parteien gibt, die den Afrikanern die Pest oder Schlimmeres an den Hals wünschen und trotzdem sind die extrem nett hier und es macht mich so ein bisschen beschämt und demütig. Ach ja, eine Geschichte habe ich noch vergessen, Kreativität. Ihr wisst natürlich, wie ein Surfbrett aufgebaut ist. Das hat eine relativ harte Plastik-Außenhülle. Ne? Das ist das, was dem Ganzen Stabilität gibt. Das wird hier, wenn die Surfbretter kaputt sind, gerne genommen, um daraus Werkzeug zu bauen, Schaufeln zum Beispiel. Noch viel interessanter ist aber, wie der Kern verwendet wird. Der Kern des Surfbretts, das ist so eine Art Schaumstoff, also relativ leicht, relativ weich, kann man was reinstecken. Die Sonnenbrillenverkäufer hier am Strand haben sich also so vielleicht einen halben Quadratmeter von diesem Surfbrett zurechtgeschnitten, stecken da ihre Sonnenbrillen rein und das ist einfach eine Form des Recyclings, die finde ich ausgesprochen elegant. Wie gesagt, um Gottes Willen, ich will die Armut hier überhaupt nicht romantisieren, aber ich habe großen Respekt vor der Kreativität, mit der Armut hier und da begegnet wird. Ja, wo wir gerade bei Wahrnehmungsmustern sind, die Jungs auf dem Fischerboot, und das machte die Geschichte noch ein klein wenig bizarrer, fuhren Luftlinie vielleicht 30, 40 Meter entfernt an einem Luxushotel vorbei. Auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten dieses Luxushotels saßen ausschließlich weiße Menschen, die von ausschließlich schwarzen Menschen bedient wurden, beim Frühstück und sahen diese Fischer. Und für mich war das so, erzähle die Welt in a nutshell, in einem Bild. Du hast diese weißen, satten Europäer, du hast diese hartschuftenden Jungs da auf dem Wasser und ich merke, wie es mich auch emotional dann und wann überfordert. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das finden soll, was ich empfinden soll. Ich arbeite noch dran, halte euch auf dem Laufenden. Wo wir gerade bei super peinlichen Geschichten sind, zum Schluss habe ich noch eine zu erzählen. Ein Katamaran, also eine dieser schnellen, zweirumpfigen Pfannboote, lag auch vorm Strand darauf. Ganz offenkundig englisch sprechende Menschen, die schon ordentlich einen getrunken hatten, Bier in der Sonne knallt ja besonders. Kurzer Werbehinweis, natürlich trinkt ihr Sansibier, das von Michael. Ja, und da wurde relativ mäßige Musik gespielt, da wurde relativ behäbig getanzt und weil man auch keine Lust hatte zu singen, wurde im Wesentlichen gegrölt. Es hatte was leicht Hooliganeskes, aber die Menschen waren alles andere als arm oder prollig, sondern reich genug, um sich von den Einheimischen tatsächlich von diesem Katamaran an Land tragen zu lassen, damit ihre edlen Puschen nicht nass wurden. An Land sind sie dann gleich in die nächste Kneipe und haben weiter gesoffen und gegrölt und ich habe mich ein klein bisschen geschämt. Ja, das muss sie wohl sein, diese Zweiklassengesellschaft. Die einen sind kreativ, sind lustig, sind cool gekleidet, musikalisch, überwiegend nüchtern, sportlich und haben eine perfekte CO2-Bilanz. Die anderen, ja, die sind übergewichtig, die sind träge, häufig arrogant, besoffen und haben der ersten Gruppe nur eines voraus, dass sie das unverschämte Glück hatten, am richtigen Ende der Welt geboren worden zu sein. Tja, das sind meine Gedanken. Das war die erste Folge live aus Sansibar. Ich werde in den folgenden Folgen, wie das wieder klingt, ich werde in den nächsten Folgen vermutlich mit drei Menschen, die ich jetzt schon im Auge habe, sprechen, damit ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Das eine ist eine Entwicklungshelferin, die hier in einem sehr kleinen, aber sehr praktischen Projekt der Landbevölkerung die Grundzüge der Permakultur beibringt. Das ist in Zeiten des Klimawandels natürlich extrem wichtig. Das zweite ist ein junger Mann aus Hamburg, der irgendwann mal so eine Eingebung hatte und sagte, boah, ich halte es nicht mehr aus in Deutschland. Ich will nach Afrika, der ist hier seit 6 Jahren auf Sansibar und betreibt ein Hotel. Der soll uns einfach mal erzählen, wie das so war und ob er das empfehlen kann. Ich frage für einen Freund. Und der dritte ist Raphael, der die Brauerei, die eben auch das Sansibier braut in Arusha, das ist relativ dicht am Kilimanjaro, da wo viele der Safaris langgehen, in den Gorogoro-Krater zum Beispiel. Also Raphael wird uns erzählen, wie es hier ist, Arbeitgeber zu sein, wie es hier ist, Bier zu brauen und was das mit ihm gemacht hat. Das war der Mutmach-Podcast aus Sansibar. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Bis dahin.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Podcast von Funke.